Willkommen zu einer neuen Folge von Diversity FM, der Podcast. In dieser Episode spreche ich mit Julia über das Thema Autismus. Julia ist die zweite Vorsitzende des Vereins Autismus Rhein-Main e.V. Den Verein gibt es seit 1976, also bald 50 Jahre, und hat etwa 600 Mitglieder. Ich habe mich total gefreut, endlich mehr über das Thema Autismus zu erfahren. Denn bisher ist mein Wissen darüber ehrlich gesagt äußerst oberflächlich und ich habe auch kaum Berührungspunkte gehabt. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Ich habe auf jeden Fall unglaublich viel gelernt. Und auch dir wünsche ich viel Freude und Inspiration bei der Folge mit Julia. Herzlich willkommen zur neuen Folge Diversity FM, der Podcast. Diesmal zum Thema Autismus mit Julia. Bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass das klappt hat, auch in live in Frankfurt mit dem Verein Autismus Rhein-Main e.V. in Frankfurt und sozusagen für Rhein-Main zuständig. Ja, vielen Dank, Julia, dass du zugesagt hast. Und es war ja auch schon ein bisschen auch spontan.
Ja, hallo, ich freue mich.
Ja, sehr schön. Ja, Julia. Genau. Die zuhören, wissen wahrscheinlich dann immer die erste Frage. Du wurdest auch eingeweiht. Wir reden heute über das Thema Autismusbehinderung. Aber ist sozusagen ja auch ein Teil von Diversity, wenn man so will. Was ist das, wenn du Diversity hörst, was dir durch den Kopf geht, was du empfindest, was du damit verbindest?
Also, Vielfalt erstmal und dann, ja, auch so diese Verbindung zu dem Begriff Neurodiversität kommt mir da sofort in den Kopf, weil das halt eben eine große Rolle spielt in unserem Bereich, ne? Also,
was meinst du mit Neurodiversität?
Also zum Beispiel, Autisten bezeichnen ja oft die Nicht-Autisten als neurotypisch. Ah. Ja, das sind die, die sozusagen, also an, ja, weil man ja oft, also das glaube ich ja in dem ganzen Bereich so, dass man schnell diese Wortwahl hat. Man redet von den, also von den Autisten und den normalen Kindern zum Beispiel. Ja. Und eben dafür der Begriff Neurodiversität schließt halt alle ein, die halt in diesem Bereich divers sind, unterschiedlich, vielfältig. Ja. Und wie gesagt, dann der Begriff neurotypisch bezeichnet dann eben die, die ja nicht autistisch oder in irgendeiner anderen Weise also Ausprägungen haben, okay, im Neurobereich.
Total, ja, interessant, ja. Sehr schön. Und da sind wir ja schon beim Einstieg, aber auch da, also wie man unterschiedlich auch draufschaut mit dem Begriff Neurodiversität oder neurotypisch. Du bist so zweite Vorsitzende diesen, genau, Vereins, dieses Vereins, und vielleicht kannst du noch ein paar Sätze zu dir sagen, wie du auch vor allem zu diesem, ja, Ehrenamt gekommen bist und warum du das eigentlich tust.
Ja, genau. Also ich bin natürlich da reingewachsen, wie wahrscheinlich viele. Ich habe selber einen Sohn, der im Autismus-Spektrum ist. Der ist jetzt knapp 16. Und das wurde in der Grundschule, im Grundschulalter diagnostiziert. Und klar, da fängt man an, sich zu vernetzen, sucht eben andere dann Selbsthilfegruppen, wo man selber in Austausch kommt, andockt und ja, stellt auch sehr schnell fest, was da für ein Bedarf in dem Gebiet einfach ist und wie viele andere es gibt, die auch immer wieder die gleichen Fragen haben und immer wieder von vorne anfangen. Also das ist so ein Bereich, finde ich, der liegt mir zum Beispiel am Herzen, dass ich einfach feststelle, auch so, ja, man ist ja viel im Gespräch auch mit anderen, dass irgendwie jeder immer wieder so die gleichen Kämpfe führt. Ja, und deswegen finde ich auch solche Gruppen eben so wichtig und sich zusammenzuschließen und auch einfach in den Verein letztendlich bin ich auch aktiv gegangen, um einfach nach außen auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben, weil es sind ja nicht immer nur die ja, die Menschen im Autismus-Spektrum. Mhm. Also das ist ja an sich nicht, das manchmal wäre das ja ganz wunderbar, aber das Umfeld hat halt oft wenig Verständnis. Ja. Also da ist auch einfach, es reicht nicht irgendwie nur zu arbeiten mit den Menschen, sondern man muss einfach auch ein bisschen, ja, da ein gewisses Verständnis einfach mal wecken und irgendwie ein Bewusstsein dafür schaffen, dass eben, ja, und manche ein bisschen anders funktionieren, so.
Ja. Genau, und wir reden ja auch beim Thema Diversity auch, das ist, hatte ich vorher im Vorgespräch schon gesagt, dass es eigentlich weniger um die Individuen gehen oder um die Betroffenen, Anführungszeichen, sondern um das Umfeld, um die Strukturen, wenn man sagt, Menschen werden behindert, ja, durch die genau. Gesellschaft. Und wo ist das, wo dir das auffällt, sozusagen, sozusagen entweder von deinem Sohn oder grundsätzlich, wo da wenig Verständnis, da das Umfeld nicht so eigentlich passt, dass die Menschen gut und ja, auf gleicher Ebene leben können?
Naja, gut, also das ist immer, wenn man so, also man merkt schon, wir haben sehr, sehr festgefahrene Strukturen in vielen Bereichen. Also es ist schon so ein gewisser, also es ist immer, also man möchte schon gerne alle so passend machen. Mhm. Also das denke ich, das ist so gesellschaftlich einfach so eine so ein Wunsch, dass irgendwie alle so ein bisschen in so einem gewissen Schema funktionieren. Und das klappt einfach nicht immer. Und man merkt schon auch, also ja, da stößt man immer wieder an Grenzen. Also ob das in der Schule ist, also viele Menschen im Autismus-Spektrum haben ja, also das ist ja eine besondere Art der Wahrnehmungsverarbeitung, die man auch hat, dass halt sehr, sehr schnell eine Reizüberflutung stattfindet, Dinge zu laut sind, zu hell sind und so weiter. Und dafür ist halt vieles einfach überhaupt nicht ausgerichtet. Also auch nicht im täglichen Leben, wenn man unterwegs ist, in Einkaufsmärkten, da irgendwie das Licht hell ist, irgendeine Lampe flackert und dann die lauten Durchsagen kommen und so weiter. Ja. Das ist halt sehr schwer für viele Menschen und die schaffen das oft, aber unter einer ungeheuren Anstrengung. Ja. Und da ist wenig Verständnis einfach für da. Also ich denke mir immer so, das wäre alles so, das, also diese Akzeptanz einfach dafür so zu werben, das ist halt so und das, ne, da muss man auch nicht immer so das Bedürfnis haben, das zurechtzubiegen und denjenigen so hinzubekommen, dass der das aber dann schafft, weil das, ja, das funktioniert halt nicht. Und das belastet auch schon viele, auch die Erwachsene zum Beispiel, die einfach
die
so...
Die Eltern?
Ja, also nee, ich meine ältere Autistinnen auch, ne, so, dass die einfach so lange, also sich angepasst haben, das geht bis zu einem gewissen Zeitpunkt gut und dann irgendwann klappt das nicht mehr. Ne? Also wir haben auch, das ganze Thema Autismus ist ja, ja, also es wurde ja früher deutlich seltener erkannt. Ne? Also dieses, man hat ja auch das Bild von einem Autisten, das ist so ein Nichtsprechender, der mit niemandem irgendwie interagiert. Und vielleicht noch eine geistige Behinderung hat. Und das ist halt sehr, sehr, sehr vielfältig. Und ja, dass man das einfach auch so, also sich so ein bisschen löst von diesen Vorstellungen, die man da hatte und auch, ja, nicht immer dieses Bedürfnis hat, das jetzt irgendwie in so eine Norm zu pressen. Ja.
Das ist, also ich finde, eigentlich ist das, wir reden zwar über Autismus, aber eigentlich könnte man das, finde ich, auf fast alle Diversity-Bereiche übersetzen. Ja. Also wenn du von der Norm sprichst, wenn du sozusagen irgendwo reingequetscht zu werden, passend zu machen, wenig Verständnis, kein Bewusstsein. Das finde ich, das ist ja eigentlich sozusagen, wenn wir über Menschen, die sozusagen schwule, lesbisch, trans Menschen oder ob wir sozusagen auch von Migration, anderer Hautfarbe sprechen und, ja, Frauen in bestimmten Ebenen und Bereichen und so weiter. Also immer ein Teil der Norm zu sein und diesen Druck auch zu spüren.
So ein unheimlicher Anpassungsdruck. Genau. Also der ist immer da, denke ich, ja.
Und vielleicht macht es Sinn und wichtig an der Stelle auch nochmal zu sagen, weil für mich ist es sozusagen, also man kriegt das aus Filmen mal mit, wo es dann eine Person gibt, die autistisch ist, oder irgendwie man glaubt, jemanden zu sehen und so, man weiß aber eigentlich wenig. Und deswegen wäre es vielleicht ganz gut, dass du mal am Anfang nochmal erklärst, was ist eigentlich Autismus und wie viele Menschen gibt es eigentlich und wo, was du hast gesagt, wie die Veränderung auch ist, die wissenschaftliche und die Erkenntnisse, wo stehen wir gerade eigentlich aktuell?
Genau. Also also was Autismus nicht ist, ist eine Krankheit. Also das gleich mal, weil das sagt man ja, das ist so, wird häufig so als Begriff verwendet. Also das ist nicht eine Krankheit, das impliziert auch immer so Heilung. Und es ist einfach, also Autisten oft sagen von sich selber, das ist einfach eine andere Art zu sein. So. Und also medizinisch gesehen, die Definition ist, es ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung. Es ist einfach, also manche Dinge im Gehirn anders verschaltet und die Ausprägungen sind aber wirklich sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also deswegen versuchen wir auch, versuchen wegzugehen von diesen Begriffen frühkindlicher Autist, Asperger Autist, also das ist so, sondern sprechen lieber vom Autismus-Spektrum, weil auch die Grenzen dazwischen unheimlich fließend sind. Und das kann sowohl sein, also was sehr, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, was wirklich vielen gleich ist, ist einfach diese extreme Wahrnehmungsverarbeitung, also die nicht vorhandenen Reizfilter, weshalb also auf einen autistischen Menschen einfach alles gleich stark einströmt. Also der hat diesen Filter nicht, der auch irgendwie da trennt zwischen dem, der zum Beispiel manche Hintergrundgeräusche oder Gespräche ausblendet, sondern hört alles einfach in der gleichen Intensität. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Und deswegen passiert das auch so, dass man zwar irgendwie denkt, okay, das funktioniert doch, der benimmt sich auch völlig normal, aber dann kann der nicht mehr irgendwann. Also, ne, oder am nächsten Tag ist einfach irgendwie gar nichts mehr möglich und die Erholungsphasen sind einfach nötig da. Also, das, ja, viele schaffen schon eine ganze Weile, sich sehr lange da irgendwie anzupassen auch, ja, oder haben auch so diesen Druck, aber das geht halt, also das ist nicht das Ziel irgendwie, sich dafür immer anzupassen. Aber wir waren noch so ein bisschen bei dem Spektrum, ne, also weil sowohl, ja, es ist wirklich unterschiedlich, alles, es gibt wirklich alles von kognitiven Einschränkungen bis zur sehr hohen Intelligenz. Also es gibt ja auch die Verbindung von Autismus mit Hochbegabung und es gibt nicht sprechende Autisten und welche, die sehr, sehr, sehr viel sprechen, oft ein Spezialinteresse auch haben, also wo sie wirklich also unendlich dann vielleicht drüber referieren können und auch in der so Schmerzempfindlichkeit zum Beispiel, die ist sehr häufig entweder komplett übersteigert oder auch ganz, ganz gering. Also es gibt tatsächlich auch, kann das passieren, dass jemand sich irgendwie schneidet, wehtut irgendwie und das gar nicht merkt, weil die Schmerzempfindung so gering ist. Aber diese Skala ist also völlig, völlig durchmischt.
Das heißt, wir können gar nicht sagen, das sind die zwei, drei, was man vielleicht früher gemacht hat, die zwei, drei klassischen Autismustypen. Die kann man relativ klar greifen, sozusagen, wenn die drei Kriterien zutreffen, dann ist sozusagen jemand Kategorie so und so. Sondern das ist sozusagen, wie du schreibst, ein großes Spektrum, die Übergänge sind fließend und da gibt's, kann man nicht sagen, da gibt es auch da keine Norm.
Ja, also noch gibt's die schon, diese Einteilung, aber das ist also seit Jahren in der Überarbeitung und genau, man löst sich einfach langsam davon, aber genau, weil früher hat man eben also diese klaren Definitionen gehabt, wenn jemand zum Beispiel früh angefangen hat zu sprechen, das sind dann die Asperger-Autisten, also es wurde vor allen Dingen an der Sprachentwicklung festgemacht, weil sehr häufig passiert das gerade bei den sogenannten frühkindlichen Autisten, die haben halt sehr, sehr, sehr spät mit der Sprache angefangen. Ja. Und es sind so Unterscheidungskriterien, die man dann einfach hatte. Ja.
Und das heißt, das eine ist sozusagen bei Menschen, bei denen man das relativ früh auch festgestellt hat. Es gibt aber auch Menschen, bei denen man das sozusagen im relativ späten Alter das entdeckt.
Ja, also es gibt tatsächlich, also mehr und mehr Menschen ja auch, die auch in einem höheren Alter tatsächlich erst diagnostiziert werden. Also, weil das früher so nicht erkannt wurde oder die wurden vielleicht so ein bisschen abgestempelt als so mit leichten Macken, ein bisschen wunderlich so. Genau. Ne? Und die dann spät in ihrem Leben erfahren haben tatsächlich doch, dass eine Autismusdiagnose vorliegt. Und das ist dann auch, die dann auch erst irgendwie ihr Leben, also man blickt, hat einen ganz anderen Blick dann darauf. Also und vieles erst verstanden. Also viele sagen dann auch so jetzt, ja, jetzt verstehe ich auch, warum irgendwelche Dinge einfach so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, warum ich da mich so schwer getan habe, da mich zurechtzufinden oder ja. Also auch das ist oft auch begleitet von einer großen Erleichterung, ja. Und ja, aber auch viel, es gibt dann auch viel aufzuarbeiten, sage ich mal. Also das ist auch nicht so einfach. Oder wir haben Mädchen, die werden auch manchmal später diagnostiziert, weil die einfach doch mal irgendwie schaffen, sich doch stärker anzupassen. Mhm. Ja, und dann auch erst, ja, das, also es passiert häufiger bei Mädchen, dass die erst ein bisschen später diagnostiziert werden.
Und was würdest du sagen, wie ist der Stand der Medizin oder der Wissenschaft? Wo stehen wir aktuell? Wie viel wissen wir überhaupt über Autismus?
Oh, das ist eine gute Frage.
Also ich bin jetzt keine Wissenschaftlerin oder keine Medizinerin, aber so ist es so, würdest du sagen, na, eigentlich ist es schon so, dass wir relativ viel wissen, aber es ist ein Umsetzungsproblem. Oder dass man sagt, naja, bei vielen Sachen sind wir noch gar nicht so, dass noch viel mehr geforscht werden müsste und so weiter. Es gibt ja Bereiche, die, weil es nicht interessant ist, weil es um zu wenig Menschen geht, gar nicht richtig beforscht werden. Ne? Und dass ihr dann sagt, eigentlich politisch müsste da auch viel mehr investiert werden, damit man viel mehr auch auf der Analyseebene erstmal weiß.
Ja. Also mit Sicherheit kann schon geforscht werden. Das größere Problem eigentlich liegt aber, denke ich, für uns darin, dass das einfach viel zu wenig gibt, Anlaufstellen gibt und viel zu wenig im Bereich, also Plätze, Diagnosestellen zum Beispiel. Also es ist tatsächlich so, wenn jetzt zum Beispiel Eltern oder auch Erwachsene, egal, Verdacht haben auf eine, dass vielleicht eine Autismus-Spektrum-Störung vorliegen könnte, dass die teilweise Wartezeiten haben, um überhaupt eine Diagnose zu erhalten, von einem Jahr oder länger. Ne? Und dann bei den Therapieplätzen geht's genauso weiter. Also da liegt eigentlich der ganz große Bedarf. Das ist so das, wo wir auch irgendwie politisch so gerne noch ein bisschen aktiver werden würden und da einfach drauf aufmerksam machen, wie schlecht die Versorgungslage ist. Und bei erwachsenen Autisten ist es noch schlechter, würde ich sagen. Ja, also da ist es ganz schwierig. Ja. Und oft ist ja Hilfe dringend nötig, vielleicht in einem Moment, weil dann ja schon viel, also das hat ja einen Auslöser, dass überhaupt so eine Diagnose gestellt wird. Und ja, es geht wertvolle Zeit verloren, wenn man so lange warten muss. Okay. Also das ist tatsächlich so, die Versorgungslage ist einfach nicht wirklich gut. Ja.
Danke. Und genau, da setzt euer Verein ja auch an. Ich würde vorher gerne mal wissen, verstehen, wenn ich fragen darf, wie es bei euch war. Also wie habt ihr es gemerkt oder wann war das und wie war es mit eurer Versorgungslage? Wie habt ihr das dann hinbekommen? Und das ist ja nicht so einfach, man muss ja auch damit sozusagen erstmal das verstehen, wo es denn dafür haben und dann auch gucken, wie geht man damit um. Wird ja niemand vorbereitet darauf.
Nee, also so persönlich. Also das ist deswegen interessant, weil ich immer denke so, also mein Sohn hat jetzt die Diagnose gekriegt im Alter von, ich weiß nicht, ich glaube 7,5, also so ungefähr in dem Alter, zwischen 7 und 8 Jahren. Und in der Grundschule auch ein ganz typisches Alter, ja, weil da eben doch dann vieles nicht, da werden diese Ansprüche höher, sich da irgendwie einzuordnen und da plötzlich klappen halt die Dinge weniger und weniger. Im Rückblick, ja, gibt's so Dinge, wo ich denke, ja klar. Ja. Also das war schon irgendwie auffällig, aber ich weiß nicht, ich hab das auch tatsächlich nicht so gewertet, solange das Kind irgendwie einigermaßen, also ich meine, er war ja happy und es hat funktioniert, ja, hatte das Glück in dem Kinderhaus, in dem er da in dem er war wirklich auch da wurde einfach jeder so genommen, wie er ist, das war sehr stärkenorientiert. Das habe ich halt gemerkt. Das hat sich mit dem Übergang in die Schule halt massiv verändert. Also, dass wir überhaupt, denke ich, als Gesellschaft so auf die Schwächen schauen. Und immer geht's darum, so was halt nicht gut klappt. Und ja, und dann wird's schwieriger und schwieriger. Also tatsächlich, das war einfach. Ja, also ich kann es gar nicht genau beschreiben, was nicht geklappt hat. Aber klar, so ein Schulalltag und ja, das Durcheinander, die Ansprüche, die eingestellt werden. Also tatsächlich, es war schwierig. Und als ich das erste Mal also gelesen habe dann tatsächlich von, also dass es andere Formen gibt eben von Autismus als die, die man sich so üblicherweise so kannte oder wenn man den Film Rain Man gesehen hat.
Genau.
Das waren ja auch viele nicht so gern. Das ist so, das hat das Bild von Autismus, glaube ich, über Jahrzehnte geprägt.
Ja.
Und das ist ja wirklich ein ganz untypischer Fall eigentlich. Ja. Genau, und ich habe einfach, ich weiß nicht, so gelesen und habe dann gedacht, so ja, da sehe ich, also ich habe 1a meinen Sohn da drin wiedererkannt und das einfach, das hat sich dann so nach und nach verfestigt, so ja, mit den Beobachtungen, die ich so gemacht habe, dass er halt, also nur man geht ja, also zum Beispiel die also Vorbereitung, also das spontan, also das ist auch vielleicht so eine ganz typische Sache, dass einfach die, also Veränderungen sind schwierig. Also das ist auch vielen sehr, sehr eigen, so, so, dass sie nicht, also das braucht Zeit, ja, und irgendwie so eine plötzliche Veränderung, da kann wirklich also alles zusammenbrechen und das Verständnis dafür ist halt nicht sehr hoch. Das kann sein, dass, ich weiß nicht, wenn in der Schule was ausfällt oder irgendwie sich was ändert, dann, dass dann irgendwie ein Zusammenbruch erfolgt ist, ja, also das,
Und wie war das? Ich meine, das ist ja für uns alle jetzt in den letzten 2 Jahren oder 1,5 Jahren mit Corona unheimlich schwierig gewesen. Wir müssen uns die ganze Zeit auf neue Sachen ein, ob das jetzt digital ist, ob das sozusagen, man darf nicht mehr raus und also ganz, ganz viele. Ja. Das muss ja für Menschen, für Autistinnen und Autistinnen schwierig, noch größere Herausforderungen gewesen sein.
Ja, also tatsächlich so auf, und zwar auf vielen Ebenen. Also das fing ja natürlich damit an, dass jetzt zum Beispiel die Werkstätten Betretungsverbote hatten und das betraf ja auch Autisten, ja. Das sind dann die Erwachsenen gewesen, die dann plötzlich da nicht mehr hin durften, also die komplett aus ihrer Routine gerissen wurden. Also Routinen sind wirklich sehr wichtig, ne? Also an denen halten sich viele auch fest. Das gibt so eine Sicherheit und da ja, wo dann auch nicht klar war, wie das weiter funktioniert, wo auch die Eltern teilweise, also ich meine, die dann irgendwie, die Kinder sind ja schon erwachsen und plötzlich sind die zu Hause und alles funktioniert nicht mehr. Also das ist alles so ganz alltags aus dem Lot geraten. Das gab's so auf der einen Seite. Es gab natürlich auch ja, viele machen sich auch so sehr viele Gedanken. Also ich weiß, es gab auch welche, vielleicht die sagen, sie trauen sich gar nicht mehr aus dem Haus. Ja. Und ich kann das sagen, so von der Schule zum Beispiel, natürlich, das war ja auch, ja, drunter und drüber teilweise. Also man wusste auch nie, also schwer planbar, sage ich mal, ja. Wobei es auf der anderen Seite also auch, also das ist wirklich unterschiedlich. Ich habe auch mit mehreren Leuten gesprochen, für die das natürlich dieser Distanzunterricht auch nicht verkehrt war. Ja, also vielleicht auch nicht auf Dauer, aber tatsächlich, also das war, das kann ich jetzt so von uns auch so sagen, das hat wirklich mal so eine Bremse da reingetreten und ja, also es war nicht das Schlechteste, ja. Von einfach von zu Hause da auch mal irgendwie so ein bisschen zu entschleunigen.
Ja,
also ich habe das als Entschleunigung wahrgenommen tatsächlich.
Ja, stimmt, die Seite gab's auch. Ja.
Ja, und auch mal, man konnte sich auch mal auf ein paar andere Sachen konzentrieren. Also ich stelle halt zum Beispiel im Schulalltag fest, dass ganz viel Kraft geht halt in alles andere, außer tatsächlich manchmal die Inhalte. Ja. Also wenn das Ganze drumherum schon so schwer zu bewältigen ist, oder einen so beschäftigt und so viele, ob das jetzt die Lautstärke ist oder irgendeine Ungerechtigkeit, die passiert oder ich weiß nicht, Schüler, die sich streiten oder sonst irgendwas, ja, da geht unglaublich viel Energie drauf und das habe ich dann gemerkt, so da konnte man halt wirklich auch mal so auf sich so ein bisschen fokussieren auf ein paar Sachen. Ja,
ja, das stimmt. Die Reizüberflutung ist dann nicht mehr so stark wie also als draußen.
Ja, also gerade von den Schulkindern manchmal gab es das schon diese wirklich, dass die irgendwie sich auch mal ein bisschen entspannt haben. Ne? Also weil es gibt ja schon etliche, die auch tatsächlich Probleme haben überhaupt mit der Schule, also hinzugehen, absolut, regelmäßig hinzugehen und so weiter. Ja. Und dann kam natürlich die Phase, aber wo es auch, also Masken tragen zum Beispiel auch, ist auch nicht so ein einfaches Thema. Ja, also die mussten ja dann in der Schule oder überhaupt draußen, wir alle ja dann Masken anziehen und das ist für jemanden, der also so eine starke Reizempfindung auch hat, auch nicht immer so einfach. Also da vielleicht nicht richtig Luft zu kriegen oder also das auf der Haut zu spüren. Also gerade so diese medizinischen Masken, das erträgt dann gar nicht jeder. Also ja.
Ja, sehr spannend. Ja. Genau. Und vielleicht jetzt nochmal auf die Ebene des Vereins zu gehen. Also du hast jetzt selber nochmal beschrieben, wie du auch zu dem Verein gekommen bist und welche Verbindung mit dem Thema Autismus. Und vielleicht kannst du nochmal eingangs sagen, seit wann gibt es den Verein? Was macht der Verein eigentlich? Genau. Und dann später gucken wir noch, was treibt euch eigentlich so um?
Genau. Also den Verein gibt es ja schon sehr lange. Der wurde schon 1976 gegründet von Eltern. Also es ist ja ein Selbsthilfeverein von Eltern autistischer Kinder in Frankfurt. Und zu der Zeit war die Versorgungslage ja komplett schlecht. Also es gab ja eigentlich überhaupt nichts. Also man wusste auch damals. Also tatsächlich ist es so, das Wissen über Autismus insofern hat sich schon ein bisschen geändert. Also das war ja da kaum vorhanden. Und also es war tatsächlich so, dass die Angebote die Eltern damals sich selbst geschafft haben. Also das gab halt gar nichts. Und es wurde dann ja auch wenige Jahre später, also ich glaube Ende der 70er, ist das Autismustherapieinstitut Lang gegründet worden. Also das hat auch der Verein oder Eltern gegründet aus dem Verein. Und das ist mittlerweile aber nicht mehr bei uns angedockt, sondern bei der Behindertenhilfe Offenbach. Aber genau da wurde erstmalig Möglichkeiten entwickelt, Therapien angeboten, Therapeuten ausgebildet, so dass da überhaupt Möglichkeiten geschaffen wurden, ja, für die Familien. Und also inzwischen haben wir knapp 600 Mitglieder, also der Verein ist doch mächtig gewachsen und hat sich natürlich auch strukturell verändert. Also wie ich ja auch eingangs gesagt habe, so der, die Autisten sind natürlich irgendwie gleich geblieben, aber es ist doch also sehr viel, man weiß deutlich mehr und dass es eben auch das Autismus-Spektrum sehr viel mehr Ausprägungen hat, als man vielleicht so früher angenommen hat. Ja. Mhm. Und das hat einfach auch dann zugenommen, dass das erkannt wird. Mhm. Also wirklich auch im Schulalter schon. Oder jetzt merken wir auch gerade, also mehr und mehr auch bei jüngeren Kindern. Also es nimmt gerade massiv zu, dass auch wirklich Eltern mit jüngeren Kindern kommen. Und da ist natürlich immens wichtig, dass die wirklich in einem jungen Alter einfach nicht so hängen gelassen werden, sondern da wirklich schon Hilfen bekommen, auch die Eltern. Ja. Und da, das merken wir als Verein, da kommen schon viele, viele Anfragen.
Und, ja. Und das heißt, bei den Anfragen, also das eine ist so, dass ihr eine Anlaufstelle seid, dass man Selbsthilfeverein, hast du gesagt. Mhm. Und das heißt, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, so wie du es selbst beschrieben hast, dass mein Kind oder ich selber im Erwachsenenalter gleich, ich recherchiere ein bisschen und dann stoße ich wahrscheinlich sehr schnell auf, wenn ich im Rhein-Main-Gebiet lebe, auf euren Verein. Und rufe dann an und sag, weil das im Internet habe ich jetzt gelesen, aber ich brauche da auch mal Menschen und ich brauche Menschen, die auch sozusagen Erfahrung dazu haben. Das sind wahrscheinlich meistens Fragen oder Menschen, die auf euch zukommen.
Ja, also das ist schon auch zu merken, dass es vielen natürlich einfach auch gut tut, mal sich auszutauschen. Ja. Und ist auch sehr wichtig. Also es ist nicht nur so, dass es gut tut, sondern man profitiert ja auch voneinander. Also das war so auch das, was ich eingangs sagte. So, es muss ja wirklich nicht jeder die gleiche schlechte Erfahrung immer wieder selber machen. Man kann da ja auch das einfach mal weitergeben. Und es gibt so, ist natürlich für viele ist auch wichtig, dass das einfach, also dass die mal auf Verständnis stoßen, weil das muss man halt auch sagen, ne, dass auch Eltern, das geht ja häufig um die Frage, ob die ihre Kinder jetzt richtig erziehen und was die alles falsch machen. Und das ist wirklich immer so eine ungeheure Vorwurfshaltung und die werden auch verunsichert einfach, ne? Und insofern, also wirklich mal, also das kann ich auch so aus meiner eigenen Geschichte wirklich sagen, wenn man das erste Mal dann so auf jemanden trifft, wo man merkt, okay, der weiß jetzt einfach genau, was, also was da los ist, ja, und versteht es. Und da kommt nicht so dieses, ja, aber da muss man doch und dann, ne, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen und wie wir den auch hier, das soll ja auch funktionieren und der muss doch und so weiter, ne. Und auch, wie gesagt, also die Erziehungsfrage natürlich, die ist ja also immer ganz massiv im,
wie macht man es richtig?
Ja. Also, oder was man, hat man falsch gemacht, ja, oder, ne? Also, das ist, genau. Und da ist tatsächlich auch so ein bisschen natürlich schwierig in den letzten, es sind ja schon jetzt beinahe 2 Jahre, ja, die Corona-Jahre mit den Treffen. Aber es gibt also im Verein halt verschiedene Gruppen, Elterntreff, wir haben auch moderierte Elterngruppen, also die eben begleitet werden von der systemischen Beraterin oder Gruppen auch für Erwachsene, also die Asperger-Gesprächsgruppen, die wir haben, die sich zum Austausch treffen und für Jugendliche oder ja, Jugendliche, junge Erwachsene mehrere Sozialkompetenzgruppen.
Genau. Und das heißt, eigentlich den Raum zu geben für Menschen, die selber Autistinnen sind oder Autistinnen sind oder drumherum, Familie, Freunde, die Möglichkeit, sich zu organisieren, miteinander zu sprechen, zu überlegen, wie kann man selbst im Alltag das anders machen, gestalten, aber auch sozusagen mit Gesellschaft umgehen. Vielleicht kannst du an der Stelle sagen, weil das ja immer wieder auch beim Thema Diversity auch kommt, warum das so, du hast ein bisschen schon angesprochen, warum genau das so zentral ist, warum das so wichtig ist für die Menschen selbst.
Der Austausch.
Der Austausch, also ihr habt ja sozusagen viele Angebote für die Mitglieder, der Austausch. Ja. Jetzt könnte man sagen, ja, warum legt ihr eigentlich den Schwerpunkt da so stark drauf? Man könnte ja auch, keine Ahnung, was anderes machen, was mir jetzt gerade nicht einfällt, aber also das ist ja ein starker Schwerpunkt. Und mir fällt einfach auf, dass das für viele, also diese Selbsthilfe und dieses Miteinander ins Gespräch und sich selbst zu organisieren und einfach im Kreis zusammenzusitzen und zu überlegen, also warum ist das so wichtig gerade bei euch jetzt?
Also ich glaube, das ist schon, also ein ganz großer Punkt ist einfach schon mal so dieses, so ein Verständnis zu finden bei anderen. Mhm. Also denen geht's halt genauso, so, ne? Oder das ist jetzt auch nicht irgendwie so, man muss nicht jetzt sich rechtfertigen für irgendwas oder, also das tut einfach gut. Also das merkt man bei vielen. Ich weiß auch so, als der Verein so, das hat mir auch jemand mal erzählt, die haben am Anfang auch, nachdem der gegründet war, das waren ja tatsächlich Eltern von schwerer betroffenen Autisten, ne? Also zu der Zeit, die auch dann Freizeiten gemacht haben oder irgendwo zusammen hingegangen sind und dann auch gesagt haben, dann waren wir das erste Mal so in der Gruppe und auch wenn da irgendwie einer plötzlich unterm Tisch saß oder irgendwie ein bisschen ausgeflippt ist oder irgendwas, dann war das so, wir waren in der Gruppe, das war dann okay. Also, ne, das ist so nicht so dieses, ist auch so ein Schutzraum so ein bisschen vielleicht bei solchen Sachen. Aber ich würde halt wirklich auch sagen, das ist einfach mal so, man stößt auf viel Unverständnis. Also gerade auch so mit den Kindern, die dann irgendwie, wo immer der Vorwurf im Raum steht, die sind einfach schlecht erzogen oder so. Und da mal irgendwie so, das tut einfach gut, wenn jemand weiß, worum es geht.
Ja, das ist total spannend, weil ich habe jetzt selbst einfach mal im Alltag darüber nachgedacht, beim Einkaufen, man ist alle sind gestresst draußen, gerade in Corona-Zeiten ist so irgendwie alle kurz vorm Ausrasten immer. Und dann gibt es entweder Ältere oder auch gerade Kinder, ich habe selbst ja ein Kind. Ja, man will ja auch nicht, ne, dass andere gestört werden oder sonst irgendwie. Und die Reaktionen dann... Und das sind ja keine Situationen, wo alle ganz relaxed irgendwie Urlaubsstimmung irgendwie sitzen und sagen, ach, alles ganz, sondern gerade in einer Stadt wie Frankfurt, wo viele nach der Arbeit zum Beispiel dann total irgendwie nach Hause wollen, nur jetzt ist es dann auch noch ein bisschen früh dunkel und so. Und gerade in dieser Situation poppt es natürlich relativ schnell auf, meinte, ach, da stört jemand oder da ist nicht gut erzogen jetzt irgendwie, das ist ja das, was die Reaktion, und als Eltern kann man das wahrscheinlich sehr schnell antizipieren und merkt sofort, okay, jetzt kommen wieder die Blicke, vielleicht sagt sogar jemand was und so weiter, und das ist wahrscheinlich auch das, was anstrengend ist.
Also ich habe auch festgestellt, tatsächlich, ich gehe da relativ offen so mit um, ne, also es kommt ein bisschen auf die Situation an, aber ich weiß nicht, in einem Geschäft, wenn irgendwas ist, so dass ich tatsächlich dann auch einfach den Leuten sage, ja, das funktioniert jetzt halt nicht so, ne? Also das ist, mein Sohn ist im Autismus-Spektrum und dass die einfach, also ich habe keine schlechten Erfahrungen bisher damit gemacht, weil das oft so war, dass...
Wenn du offensiv damit umgehst.
Ja, genau, musst, ne? Ja, genau. Ja, weil also tatsächlich denke ich, das hilft, wenn man darüber spricht auch einfach und das versucht zu erklären. Aber das muss man halt auch immer wieder tun, also manche Dinge erklären, ja, dass die irgendwie, ja,
man dass das auch halt auch nicht so immer, einfach ist. Man möchte sich auch nicht immer sich rechtfertigen oder es zu erklären, weil man auch nicht immer die Laune hat oder so.
Sowas wie, Schuhe kaufen oder... Also viele Dinge, die mache ich inzwischen auch alleine, ehrlich gesagt. Ja. Aber genau.
Das heißt auch sehr viel bewusster zu überlegen, wann mache ich was.
Mit dem Kinder. Genau. Und auch nicht so viel auf einmal. Also das merke ich halt auch. Also es geht einfach, nicht so viele Dinge auf einmal. Und ich wohne nicht mehr in Frankfurt. Also ich bin zwar selber in Frankfurt aufgewachsen und habe immer gedacht, so, ich werde niemals die Stadt verlassen, was ich dann doch irgendwann getan habe. Und also ich wohne außerhalb und tatsächlich, also mit Kind, also und vor allen Dingen mit einem Kind, was so sehr empfindsam auf viele Dinge reagiert, auch einfach, denke ich mir immer so, Gott sei Dank.
Ja,
also Frankfurt ist schon schwierig, weil es ist unglaublich laut, es stinkt, also sind viele Menschen unterwegs.
Ja, total.
Und so, es gibt so wenige Nischen irgendwie,
Aber kann man das so sagen, auch da, wie gesagt, ist ein Spektrum und kann man, aber für viele, die gerade so diese Reizüberflutung, weil das war mein erster Gedanke, dann zu sagen, okay, Corona zu Hause, man hat nicht so draußen so viel Reizüberflutung, könnte auch eine Konsequenz sein. Naja, Großstädte sind wahrscheinlich dann eher auch eine sehr große Herausforderung.
Ja, auch das ist natürlich unterschiedlich, aber so Situationen wie Bahn oder wo es wirklich eng wird, so, ne, das ist natürlich vor allen Dingen schwierig.
Okay. Und wenn wir jetzt nochmal vielleicht auf der Ziele und politischer Ebene nochmal schauen, was ist das, wo ihr sagt, nicht nur sagen würdet, sondern sagt, das muss verbessert werden, weil wir haben drüber gesprochen, wie wichtig dieser Schutzraum ist, dass der Austausch, auch die Beratung, wenn Menschen dann irgendwie erstmal Rat und Tat brauchen. Aber das ist ja nur das eine. Das andere ist ja, um das, was du vorhin gesagt hast, immer wieder die gleichen Kämpfe. Da kann es helfen, wenn man Ansprechpersonen eine Anlaufstelle hat. Aber wenn das drumherum immer noch gleich geblieben ist, dann ist sozusagen, also von daher müssen Dinge sich ja wahrscheinlich verändern, wie oft im Diversity-Bereich. Wie ist es bei euch? Was ist das, was ihr fordert?
Ja, gut. Also das eine sind natürlich völlig praktische Dinge, das, was die Versorgungslage angeht. Also wo ich denke, dass tatsächlich, Öffentlichkeitsarbeit oder ein bisschen politische Arbeit wirklich wichtig ist, um darauf aufmerksam zu machen und da auch einfach ein bisschen mehr für zu kämpfen, dass das stärker ins Bewusstsein rückt, dass da einfach auch eine Notwendigkeit besteht. Also das sind ja nicht wenige Menschen im Autismus-Spektrum. Also durchaus gibt's ja auch ein sehr hohes Potenzial. Also das ist ja auch nicht so, dass man, also es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, die vielleicht ungenutzt bleiben. Also es zum Beispiel Autisten, die eine gute Ausbildung haben, also oder ein Studium und trotzdem keinen Fuß fassen können auf dem ersten Arbeitsmarkt. Also tatsächlich Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt, also ist für viele sehr, sehr schwierig und das hat nicht nur mit der Ausbildung zu tun, mit dem Schulabschluss oder mit der Intelligenz schon ganz und gar nicht, sondern einfach damit, dass Übergänge wahnsinnig schwierig sind. Also das ist auch so ein Riesenthema, weil es natürlich unglaubliche Veränderungen sind. Also Übergänge von Kindergarten zur Schule, zur weiterführenden Schule, von der Schule in die Ausbildung, in die Arbeit. Ja, das sind halt Dinge, die viel, viel stärker irgendwie begleitet werden müssten, wo auch an den Schulen viel mehr Bewusstsein zum Beispiel sein müsste. Also es gehört nicht zu einer pädagogischen Grundausbildung dazu. In irgendeiner Weise irgendwie das Thema Autismus steht da nicht auf dem Lehrplan. Es gehört auch nicht zur grundmedizinischen Ausbildung dazu. Also das überall eigentlich fehlt dann Vorwissen. Ja, und das müsste, also das ist sowas, wo wir einfach uns für stark machen wollen, dass das in diesem Bereich einfach, also dass Fachleute da auch auch weitergebildet werden oder dass es zu einer, ich sag mal so, nicht weitergebildet, sondern es müsste wirklich zu einer Grundausbildung dazugehören, einfach darüber was zu wissen, ja. Und dann natürlich auch die Versorgungslage zu verbessern, also weil das kann halt nicht sein, dass irgendwie dass man eine Diagnose hat, aber keine Therapieplätze bekommt. Ja, das zum Beispiel, das war das eine. Und jetzt habe ich die andere Frage, warte mal, du hattest noch gesagt, das Politische und...
Ja, aber das diese, ist ja das, also ja. Eigentlich finde ich, also kann sein, dass ich eine zweite, die fällt mir, aber eigentlich wollte ich genau das wissen, was du gerade gesagt hast. Und zu dem Arbeitsmarkt, also bei Übergängen habe ich auch gerade gedacht, also ich habe gerade die Eingewöhnung hinter mir vom Kinderkrippe in Kindergarten, dauert auch, also ist schon einfacher als davor, aber das muss man sagen nochmal, ist ja eine ganz andere Voraussetzung, eine ganz andere Rahmenbedingungen bedarf es auch nochmal, weil dieses Anpassen war jetzt auch schon für ihn nicht so einfach, aber es ging dann irgendwann. Ne? Das ist das eine, und das zweite ist, beim Thema Arbeitsmarkt dachte ich jetzt gerade, du hast auch vorhin gesagt, Hochbegabte und so weiter. Jetzt gibt es, glaube ich, auch, ich glaube, in Hamburg ist ein Verein oder so, die dann sagen hier, sich für die, für wie können Menschen, Autistinnen, in den Arbeitsmarkt kommen, und dass es bestimmte Berufe gibt, die, für die sie sehr geeignet sind und so weiter. Das hatte ich vor 3-4 Jahren nochmal auch auf dem Schirm. Das sagt, naja, bestimmte Tätigkeiten, da können die, sind die wahrscheinlich viel besser als andere Menschen. Das ist mir auch noch durch den Kopf gegangen. Ist das noch so? Ist das irgendwie, wo man sagt, naja, das eine ist Potenzial, und da muss man die Rahmenbedingungen so setzen, dass die auch da arbeiten können. Und teilweise aber auch vielleicht bestimmte Berufe, bestimmte Tätigkeiten, die manche aus diesem Autismus-Spektrum besonders gut auch machen können.
Also da gibt's ja schon zum Beispiel auch hier ist sowas wie die Auticon, die Autisten beschäftigen. Und das ist aber natürlich sehr spezialisiert, weil es ist IT-Bereich. Und das ist IT-Bereich, ja, das ist der IT-Bereich, genau. Weil viele halt sehr, sehr genau sind und in dem Bereich dann auch einfach sehr gute Fähigkeiten haben. Aber das ist natürlich nicht so, dass jeder Mensch im Autismus-Spektrum unbedingt jetzt als Spezialgebiet irgendwie IT hat oder so. Also das ist schon wieder, das hat sich so ein bisschen fast schon verfestigt ist durchaus nicht so. Also es gibt auch ganz, ganz viele, viele andere, genau, die da jetzt wieder nicht so reinpassen. Ja, das ist, ja.
Und was würdest du sagen oder würdet ihr sagen, gerade für den Arbeitsmarkt, ja, das eine ist sozusagen im Bereich Schule, ist im Bereich Arbeit, was muss eigentlich passieren? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Unternehmen dazuhören würde und sagen, naja, okay, welche Rahmenbedingungen kann ich eigentlich setzen? Was könnte ich, was müsste ich tun? Weil das eine ist sozusagen, ja, das überhaupt auch zu wollen. Das andere ist aber auch natürlich sagen, ja, okay, wie gehe ich eigentlich davor? Was könnte ich eigentlich da machen?
Genau, also da muss eine Menge Aufklärung stattfinden, zum einen, ne, dass man auch wirklich so ein bisschen weiß, was da eigentlich, also ich glaube, es ist auch viel Unsicherheit vorhanden, ne? Es gibt ja Firmen, die zum Beispiel auch dann so ein Jobcoaching anbieten. Also es ist so, dass da irgendwie in gewisser Weise eine Begleitung vorhanden ist, ja. Dass man halt schaut, wie können solche Arbeitsplätze vorbereitet werden. Also was würde jemand brauchen, der dort arbeitet? Weil manchmal scheitert es ja einfach an den Rahmenbedingungen, die sehr, sehr schwierig sind.
Das heißt, also es braucht einen Willen, es braucht eine sehr gute Vorbereitung, es braucht also eine Beschäftigung damit was, und dann braucht es wahrscheinlich auch eine Einfangsphase, eine Einstiegsphase, die länger dauert, wo man nochmal mehr schauen muss, also auch anzupassen, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis.
Also ich persönlich würde sagen, oft braucht man einfach ein bisschen Zeit. Oder wenn ich jetzt an Übergänge in der Schule denke, auch das muss vorbereitet werden. Also das ist das halt auch, ne? Weil nicht dieser Sprung ins kalte Wasser oder so, was man da so oft hat, das ist nicht immer so wirklich gut. Ja, besser ist so, vorher weiß jeder, worauf er sich irgendwie einlässt, worauf er achten müsste, was man vielleicht an einem Umfeld schaffen kann, ob das jetzt ein Rückzugsraum ist, den man in Anspruch nehmen kann oder Ruheräume, also oder Ruhephasen überhaupt, ja, es gibt auch natürlich oder die Möglichkeit, vielleicht auch Arbeitszeiten oder Ausbildungszeiten ein bisschen flexibler zu gestalten. Auch das könnte halt sein, ja, jemand, der einfach das nicht schafft, so einen ganzen Tag irgendwie in einem Büro zu sitzen, ja, dass das auch anders zu gestalten ist, ja.
Wobei, ich sag, das, was wir jetzt hier aufgelistet haben, gute Begleitung, gute Vorbereitung, mehr Zeit bei der Einarbeitung, flexible Arbeitszeiten, Ruheräume. Auch viele andere Menschen, glaube ich, würden das und sollten das auch würden das auch in Anspruch nehmen.
Ja, also das ist ein sehr guter Punkt, auch für zum Beispiel, also auch wieder für Schulen, aber vieles, was Autisten zugute kommt, käme eigentlich allen anderen zugute. Genau. Also wenn ich jetzt an die Schule denke, zum Beispiel kleine Klassen, ein strukturierter Schulalltag, das sind ja Dinge, die die vielen zugutekommen. Also das wäre tatsächlich ja für alle ein Gewinn. Also es wäre ja jetzt nicht so, dass man da auf einen Rücksicht nimmt und alle anderen würden darunter leiden unbedingt, sondern manche Sachen kämen tatsächlich wirklich vielen, vielen Menschen zugute. Aber es ist halt so, wir sind ja in so einer Leistungsgesellschaft, wo einfach die Erwartungen sehr, sehr hoch sind, dass man da auch irgendwie mithalten kann und das Verständnis doch nicht immer da, dass das halt nicht so gut klappt. Ja.
Genau, absolut. Aber das finde ich wichtig, diese Verknüpfung zu sagen, für alle ein Gewinn, weil auch das beim Diversity-Bereich einfach, dass es nicht nur um eine Minderheit geht, sondern es geht eigentlich etwas, wo wir auch systemisch mal draufschauen und sagen, was ist es eigentlich gesund, ist es eigentlich vernünftig, wie wir überhaupt mit Leistungsgesellschaft und so weiter auch miteinander umgehen. Das finde ich total spannend. Vielleicht nochmal abschließend, weil ich habe diesen Flyer hier, den die Menschen jetzt nicht sehen können. Da geht's nochmal so ein paar Hinweise mit dem Titel "Ich bin nicht umgezogen, ich bin Autist". Und da habt ihr so drei Begriffe. Also was braucht es? Braucht Zeit, Raum und Verständnis. Vielleicht kannst du abschließend nochmal sagen, weil das eine ist, sagen wir mal, auf der politischen Ebene, das andere nochmal auf der individuellen Ebene, auch für Menschen, also selber, ich habe es ja gerade beschrieben, wenn ich selber in der Stadt es geht ja auch um mich sozusagen, wie kann ich da mehr Verständnis zeigen, mehr Empathie, warum habt ihr das, also was ist damit gemeint und vielleicht kannst du ein paar Sätze zu den drei Punkten sagen.
Genau, also diese Karte, die haben wir mal entwickelt tatsächlich mit dem, also vorne drauf ist ja dieses Bild mit dem Kind, was sich irgendwie die Ohren zuhält und schreit und ganz viel drumherum, was alle möglichen Reize auslöst, irgendwie Gerüche, Musik, ein schreiendes Baby und jemand, der ihm vielleicht noch am Arm zupft und er fängt einfach an zu schreien. Und dann das ist was wir den Eltern sozusagen verteilen, ja, also das kann sich hier als Flyer jeder mitnehmen und weitergeben, wenn zum Beispiel so eine Situation einfach mal passiert im Einkaufszentrum, sonst was, dass nämlich dann irgendwie ein Kind sich vielleicht zu Boden wirft und schreit und das Verständnis eben so gering ist oder sich eben nicht da so angepasst verhält und man einfach darauf aufmerksam machen kann, warum das jetzt eigentlich so ist, ja, und genau, also einfach, das ist so eine ziemlich kompakte Erklärung, finde ich, wo drauf steht, so dass die Welt einfach anders wahrgenommen wird, ja, dass das sein kann, dass jetzt einfach oder der Pullover extrem kratzt und irgendwie nebenan raucht einer oder das ist einfach alles viel zu viel, also dieses viel zu viel an Informationen und dass man eigentlich auch in dem Moment, also das ist auch so eine Frage, die mir auch manchmal gestellt wurde, so was, ja, aber was können wir denn jetzt tun? Und da kann man einfach nur sagen, ja, im Grunde erstmal bitte gar nichts tun. Mhm. Also so einfach jemanden vielleicht auch mal lassen oder in Ruhe lassen, weil das ja dann auch nicht hilft, wenn man den dann noch immer weiter anspricht oder auf ihn einredet, genau. Und dann wird alles noch schlimmer. Deswegen waren diese drei Punkte, was du gerade gesagt hast, also ein bisschen Zeit, sich wieder irgendwie zu sammeln, ja, und genau, Raum für sich selbst und dann aber auch das Verständnis, dass das jetzt einfach auch nicht so schlimm war, so, ja, weil also ich stell das schon auch fest, so jetzt, ich habe einen Sohn, der ist gerade mal knapp 16 und der hat schon das Gefühl, dass er sich einfach ständig erklären muss und rechtfertigen muss, zum Beispiel dafür auch, dass er jetzt irgendwas nicht machen kann oder nicht mehr mitmachen kann oder nach Hause geht oder dass er das jetzt einfach so nicht schafft, ne, und einfach das einfach mal zu akzeptieren, dass das so ist, das fällt halt vielen sehr, sehr, sehr schwer. Ne? Und natürlich fällt es noch schwerer, wenn man jemanden vor sich hat, der einfach jetzt erstmal den Eindruck macht, dass er völlig normal ist so und das auch eigentlich alles schaffen könnte und super intelligent ist und das ja eigentlich alles kein Problem ist und es klappt halt trotzdem nicht. Ja. Und dieses, also das zieht sich so bei uns persönlich jetzt extrem durch, ist so diese Frage oder diese Gratwanderung immer zwischen diesem kann er das jetzt nicht oder will er nur nicht? So. Und ja, also da einfach mal kann man von ausgehen, das klappt halt im Moment einfach mal nicht und nicht immer diese Unterstellung, dass sich jemand jetzt da aber vielleicht auch nur drücken will oder wenn er sich nur ein bisschen mehr Mühe geben würde, ja, dann würde das vielleicht doch auch klappen, so, ne? Also das ist auch so ein auch so ein Anspruch, den man hat. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Und das funktioniert halt nicht immer, ja. Also
und wenn du, vielen Dank, also ich lerne da gerade echt sehr, sehr viel und das war auch ist für mich wichtig, weil natürlich in diesem Diversity-Spektrum, um das den Begriff mal zu nennen, ist natürlich, also man denkt so, naja, es gibt die Dimension, wenn man die will, die ist natürlich auch nochmal viel breiter als nur diese AGG-Dimension, aber jede Dimension an sich ist auch nochmal so, also ich meine, wenn wir über Behinderung und sonst irgendwas nachdenken, dann ist die Frage, was ist denn da eigentlich noch alles? Ich habe letztens eine Folge gemacht zu gerade in Schulen, Behinderung in Schulen, was das alles, also in dem Spektrum, ne, über Schulen und wie schlecht eigentlich Schule darauf vorbereitet ist. Ja. Du hast ja auch schon beschrieben, total zu schlecht. Groß und all diese Sachen. Ja. Und dann nochmal jetzt, wenn man nur Autismus, was da nochmal an Heterogenität drin ist, also da zu die Breite, auch die Komplexität auch zu sehen, aber auch gleichzeitig die Verbindung, die es gibt, über die diverse Dimension hinaus, das Intersektionale. Und wenn du sagen würdest jetzt nochmal, du hast beschrieben, was eure Ziele sind, aber jetzt in 10 oder 15 Jahren, euren Verein gibt es ja schon seit fast 50 Jahren, bald ist ja 50-Jähriges, und was würdest du sagen, ob jetzt um 50-Jährigen bestehen oder darüber hinaus, was wäre eine Sache, wo du sagen würdest, da sollten wir als Gesellschaft auch, als vielleicht auch politische Maßnahme, ein, ich weiß nicht, ob es ein Gesetz gibt, was sozusagen euch voran oder was helfen würde, eine Sache, wo du sagen würdest, das würde ich mir wirklich wünschen, dass das bald oder in Zukunft Realität wird.
Also das eine ist ja natürlich, dass das, dass man sich immer wünscht, dass eine Gesellschaft einfach an sich mehr Verständnis aufbringt für verschiedene Arten zu sein. Also das betrifft ja jetzt durchaus nicht nur den Autismus. Das ist ja in ganz vielen Fällen so, dass man einfach mal vielleicht nicht vorschnell diese Urteile fällt, dass irgendwie über jemanden, der in dem Moment einfach vielleicht auch nicht angemessen benimmt oder so, sondern irgendwie mal diesen Schritt zurückgeht und denkt, vielleicht gibt es da eine Ursache dafür, ja. Wir als Verein wünschen uns natürlich, dass das einfach viel stärker ins Bewusstsein mal gerückt wird und dass einfach auch mehr getan wird. Also sowohl im medizinischen Bereich, also was die Diagnosen, die Therapien und so weiter angeht, dass einfach die Versorgungslage sich da deutlich verbessert, weil es gibt ja auch viele entwickeln ja im Laufe ihres Lebens auch Traumata oder erkranken das hatten wir ja vorhin schon mal, diese komorbiden Erscheinungen, also Depressionen sind nicht selten, auch die Suizidrate ist höher. Und das ist ja alles so ein Ergebnis auch, denke ich. Oder ich sag mal so, ich hätte da durchaus die Hoffnung, dass man da ansetzen könnte und doch bessere Voraussetzungen schaffen. Plus auch Voraussetzungen schaffen für den Arbeitsmarkt. Denn es gibt ja viele Menschen, die könnten durchaus, es ist ein ungeheures Potenzial, was da vorhanden ist. Also daran scheitert es jetzt nicht immer. Ja. Und ein Punkt wäre auch, dass man wirklich dafür kämpfen sollte, dass halt in die, also wie gesagt, sowohl bei den Lehrern als auch im medizinischen Bereich, das wirklich in die Grundausbildung als Teil mit aufgenommen wird. Ja. Das auch viel zu häufig passiert, dass auch Leute um ihre Diagnose kämpfen müssen zum Beispiel oder fehldiagnostiziert werden oder da so eine Odyssee passiert, was denen alles, also durch was für eine für ein Labyrinth, die da erstmal laufen müssen oder auch so eine Vorverurteilung stattfinden. Ja, also wie gesagt, fängt bei der schlechten Erziehung an oder ist dann kommt dann von einer Diagnose zur anderen und am Ende stellt sich raus, ja, das hat jetzt vielleicht gar nicht damit zu tun gehabt, sondern das ist wirklich, könnte auch mit einem Autismus zu tun gehabt haben, dass da irgendwie sowas im Busch ist, ja. Und das macht ja was mit den Leuten. Also absolut. Das ist
geht auch viel kaputt, ja.
Genau, also das braucht dann viel Zeit, denke ich, doch auch, das wieder zu verarbeiten, ja.
Genau, dass man sozusagen weniger ins Reparieren geht, sondern vorher schon sozusagen eigentlich den Schulbetrieb so repariert, damit alle Kinder und Jugendliche sozusagen auch Spaß und auch sozusagen auch sich willkommen fühlen und auch getragen fühlen.
Also das Schulsystem ist ja ohnehin nicht wirklich dafür ausgerichtet, irgendwie sehr individuell da auf einzelne Schüler einzugehen. Ja. Also das ist, also am Schulsystem könnte man meiner Meinung nach doch auch sehr viel arbeiten.
Da machen wir eine extra Folge.
Ja, da machen wir eine extra Folge, genau.
Julia, vielen, vielen Dank für diesen Einblick, für diesen auch sozusagen den persönlichen, aber auch das mit dem Verein und darüber hinaus. Ich glaube, also wie gesagt, das ist für mich immer ein Geschenk, an diesem Freitagabend jetzt darüber zu sprechen. Auch vielen Dank, dass du sozusagen die Zeit auch nochmal an einem Freitagabend freigeschaufelt hast. Aber weil ich denke, Aufklärung, hast du vorhin gesagt, das ist einfach schön und, also es ist nicht schön, das ist wichtig einfach, mehr zu erfahren und zu wissen. Und das ist ja bei vielen Themen. Und dann ist man nicht gleich bei der Handlung und gleich bei der Umsetzung und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir auch wieder diesen Diversity-Bereich viel mehr wissen würden übereinander und auch so die Bezüge zueinander, wo wir uns sagen, also alle haben ein Interesse und jetzt nicht nur die, dass Schule besser wird, dass der Arbeitsmarkt sozusagen nicht nur um Leistung und so weiter, dass, dass darüber hinaus Behörden ganz anders aufgestellt sind und so weiter und so fort. Ich glaube, daraus könnte auch eine Stärke, eine Solidarität entstehen und das ist so das, was ich mich auch, also wo ich auch die Hoffnung habe, auch diesen Begriff Normalität, Norm, immer wieder auch zu hinterfragen, sich selbst auch immer wieder zu hinterfragen. Du hast vom Verständnis sehr viel gesprochen oder diesen Begriff stark gemacht, also auch Empathie und Perspektivwechsel zu haben. Das ist manchmal auch immer wieder eine Herausforderung, aber darüber immer wieder nachzudenken, Selbstreflexion und vor allem auch zu merken, okay, da bin ich noch nicht so weit, aber vielleicht kann ich einfach nur, ich kann nicht überall Experte, Expertin sein, aber zu schauen. Also von daher war das total, finde ich total wichtig und spannend, einfach mehr darüber zu erfahren. Und für mich, glaube ich, im Alltag einfach darüber nachzudenken, naja, wenn gerade ein Kind gerade schreit oder gerade irgendwas dann durcheinander bringt und so weiter, gibt es eine Ursache vielleicht dafür und nicht nur, weil das Kind schlecht erzogen ist. Oder
nicht nur ein Kind, also auch
Genau,
da fällt das ja sogar noch mehr auf, vielleicht, wenn ein Jugendlicher oder ein Erwachsener vielleicht sich schräg benimmt, so,
Das stimmt. Alles, was nicht in der Norm ist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Beitrag. Und ich sage ja immer, stille Heldinnen. Und ich finde das immer wieder, also ich sage in dem Podcast, spreche ich und will ich mit stille Heldinnen sprechen, die ja nicht still sind, aber gesellschaftlich nicht so gehört werden, auch das Thema nicht so gut gehört werden. Und ich finde, also das ist Ehrenamt, ne? Muss man auch mal wieder zu sagen, Dinge, wo man sagen würde, naja, warum werden die eigentlich nicht bezahlt? Warum werden die sozusagen, ich meine, das hilft der Gesellschaft, das hilft uns allen, das ist einfach... immens wichtig, was da geleistet wird. Und deswegen finde ich auch an der Stelle, dass der Begriff passend ist.
Ja, vielen Dank. Also vielen Dank auch für das Gespräch. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Welcome back aus dem Gespräch mit Julia. Hast du auch mehr über das Thema Autismus und den Umgang damit gelernt? Julia hat sich insbesondere mehr Verständnis und Empathie gewünscht. Dabei hilft es, wenn wir mehr Wissen über das Autismus-Spektrum haben. Und zum Beispiel verstehen, dass Autismus keine Krankheit ist, die geheilt werden muss. Es ist einfach eine andere Art des Seins. So schön hat es Julia ausgedrückt. Und leider geben wir, die Gesellschaft, das System, AutistInnen, ständig das Gefühl, falsch zu sein. Sie sind es, die sich ständig und überall rechtfertigen, erklären, entschuldigen müssen. Für was eigentlich? Ich habe nicht nur viel mehr über Autismus gelernt, sondern gemerkt, wie ähnlich die Umstände, Widerstände und Mechanismen zu anderen Diversity-Merkmalen sind. Aus diesem Grund finde ich es so wichtig, über die eigene Dimension bzw. das eigene Merkmal hinauszublicken. Genau das ist Sinn und Zweck dieses Podcasts. Von daher passt diese Folge aus meiner Sicht perfekt rein. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und du ein paar Anregungen mitnehmen kannst. Wie immer danke ich dir für dein Ohr und deine Zeit. Peace, Love and Harmony. Dein Kutzer.